Ja, noch einmal herzlichen Dank an dich, Bante, dass du die Stunden heute uns schenkst. Wir freuen uns sehr. Ja, wir sind hier versammelt live vor Ort und ich begrüße natürlich auch alle anderen, die zu Hause dabei sind für diese kostbaren Stunden. Vielen Dank, Bante, und du kannst ab sofort übernehmen.
Vielen Dank für eure Einladung, danke für euer Kommen. Und um das Dhamma so richtig gut aufnehmen zu können, werden wir gleich mit einer Meditation beginnen. Ich werde ein paar einleitende Worte sagen, aber nur ganz wenig, dass der Geist einmal wirklich schön zur Ruhe kommt. Und dann kennt ihr hoffentlich, denke ich, eh alle den Stundenplan unseres Nachmittags. Also eine halbe Stunde stilles Meditieren. Beginnen diese Meditation. Zunächst einmal damit die richtige Einstellung zu finden. Zwar eine, die Achtsamkeit zur Priorität macht. Einstellung, die uns dabei hilft, aus Vergangenem und Zukünftigem herauszutreten, direktes Erleben der Gegenwart können. Wir dürfen uns diese halbe Stunde lang Zeit nehmen für die Gegenwart, für ein achtsames Erleben des Ein- und Ausatmen des Körpers, Atemzug für Atemzug holen wir den Fokus unserer Aufmerksamkeit zurück in den Körper, in die Gegenwart, zu einem direkten Erleben des Ein- und Ausatmens.
Und eine Achtsamkeit entwickeln, die auch wissensklar ist, so also nicht ein dumpfes Dahinmeditieren, sondern ein klares, waches Mitbekommen der Gegenwart. Dazu können wir ganz genau auf die Beschaffenheit jedes Ein- und Ausatmens achten, ohne uns dabei einzumischen, einen Atem dem anderen gegenüber zu bevorzugen. Stellen einfach fest, dieses Einatmen, dieses Ausatmen ist lang oder kurz, flach oder tief, leicht oder schwer. Wir lassen es bei diesem passiven Interesse einer wissensklaren Achtsamkeit. Darauf, den ganzen Körper zu inkludieren, den Achtsamkeitsrahmen, der sich nach und nach festigt, durch das direkte Erleben jedes Ein- und Ausatmens im Körper. Ganz ohne einen Punkt anfixieren zu müssen. Lassen wir den achtsamen Fokus sich auf den ganzen Körper ausbreiten. Im Körper gehalten von der Atmung. Der Geist sich immer mehr im Körper, beim Atem niederlässt. Kann auch der innere körperliche Aktivitätsdrang zur Ruhe kommen. Das Gefühl, irgendwo hin zu müssen und irgendwas erledigen zu müssen, kann von uns erkannt, im Rahmen der Achtsamkeit gehalten und zur Ruhe gebracht werden, indem wir einfach immer weiter den Atem in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stellen. So, dann können wir jetzt uns ein bisschen dem Thema des heutigen Nachmittages widmen. Zum Thema haben wir uns gemacht, im Dhamma Wirklichkeit sehen, ein feiner Grat, ein Weg der Mitte, ein Weg der Ernüchterung und Erleichterung hin zum radikalen Frieden. Und so ein bisschen ein Kind der ungelösten Fragen aus eurer Düsseldorfer Gruppe, haben wir versucht, ein paar eurer Themen hier zusammenzubringen. Der Grundtenor, glaube ich, dieses, wie gehe ich mit Ernüchterung um? Was sind Anzeichen des Fortschritts auf dem Dhammaweg? Was heißt es überhaupt, dhammagemäß die Wirklichkeit zu sehen? Ja, weil da muss man vielleicht schon beginnen, Begriffe zu definieren, um Missverständnisse zu vermeiden. Was ist diese Wirklichkeit, die wir im Dhamma sehen wollen? Geht es da um irgendwelche wissenschaftlichen Fakten im Universum da draußen? Oder geht es vielmehr um ein intuitives, direktes Begreifen von Zusammenhängen und Eigenschaften im eigenen Erlebensprozess? Also eine rhetorische Frage, natürlich zweiteres. Wirklichkeit sehen ist auch deswegen ein guter Ausdruck, finde ich, weil in dem Wort Wirklichkeit ja auch schon drinsteckt, dass es etwas ist, was wirkt. So Wirklichkeit sehen wir, wenn sie auf uns wirkt. Auch dieses Sehen von Wirklichkeit müssen wir dann dementsprechend so definieren, dass es da nicht um irgendein nüchternes, theoretisches Faktenüberdenken und im Kopf von einem Ende zum anderen schieben geht und irgendein wissenschaftliches Messen und Grübeln, sondern mit dem Sehen der Wirklichkeit ist gemeint, dass wir diesen Geist, den wir nun alle einmal besitzen, der wir alle nun einmal sind, dieses Werkzeug unseres Erlebens, dass wir beginnen, das gezielt zu verwenden. Und sonst ist das wie so ein Zufallsgenerator und jeden Morgen stehen wir auf und so wie wir uns da gerade fühlen, so geht es uns dann den restlichen Tag, außer es kommt irgendein Sinneseindruck dazwischen, dann dominiert der wieder unser Emotionshaushalt. Und wir können aber diesen Geist auch entdecken als ein Werkzeug für eine bestimmte Aufgabe. Und die Aufgabe, die wir uns da stellen, geht auch über den normalen Gebrauch des Geistes hinaus. Normalerweise würde man vielleicht denken, ja, wozu ist der Geist gut? Zum sich wohlfühlen. Und wir wollen aber den Geist verwenden, um Wirklichkeit zu sehen. Dazu ist es eben unser ganzes Dhamma-Gebäude, das der Buddha uns mit so vielen Facetten und so viel Genauigkeit und Geduld aufgezeigt hat, erfüllt eigentlich immer wieder diesen Zweck, dass wir uns darauf vorbereiten, unvoreingenommen und direkt Wirklichkeit sehen zu können. Also dieses etwas unmittelbar beobachten, ohne dass der Geist schon wieder dazwischen plappert und 100 Meinungen hat. Und mit so einem gut vorbereiteten, unmittelbar beobachten könnenden Geist betrachten wir dann nicht irgendwas da draußen, sondern das, was unser Erleben ausmacht. Das Erleben, das wir die ganze Zeit sind und haben. Also jetzt unser Sehen von dem Bildschirm, auf den wir alle schauen, unser Hören von Geräuschen, unser Spüren von Körpereindrücken, unser Denken von Gedanken. Alles, was sich da hin und her bewegt und auf und ab ruft, das ist das, das Forschungsgebiet des wirklichkeitsgemäßen Sehen im Dhamma. Und wenn wir die Wirklichkeit so betrachten und aus diesem Betrachten ein Sehen wird, was sehen wir dann da? Ganz grundlegende Eigenschaften des Erlebens. Das Erleben hat nämlich, abgesehen von darauf projizierten Vorstellungen und Launen und Stimmungen, grundlegende Eigenschaften, die es immer besitzt. Ganz egal, ob an unserem Hochzeitstag oder am schönsten oder am schlimmsten Tag unseres Lebens, diese Eigenschaften sind immer maßgebend dafür verantwortlich, dass unser Erleben so ist, wie es ist. Das sind die Grundeigenschaften von Anicca, Dukkha und Anatta. Von Unbeständigkeit, Nichtbefriedigendheit und Nicht-Selbsthaftigkeit. Das ist jetzt zunächst nicht unmittelbar etwas Schönes und auch sicher nichts Schmeichelhaftes, unseren Erlebensprozess so zu beobachten, dass uns diese Eigenschaften des Erlebens bewusst werden. Also zu sehen, dass unser Erlebensprozess ein Prozess ist, sprich ein Prozess der kontinuierlichen Veränderung, des Anderswerdens, des von Moment zu Moment Entschwindens, was dazu führt, dass innerhalb dieses Erlebensprozesses eben das Erleben dauerhafter Befriedigung gar nicht möglich ist, dass da ein dauerhaft befriedigt sein könnender, beständiger Selbstkern auch gar nicht zu finden sein kann. Also innerhalb des Erlebensprozesses nicht. Und damit ist jetzt nicht gemeint außerhalb, dann schon, weil außerhalb des Erlebens, das geht uns ohnehin nichts an, sozusagen. Oder das hat ja mit uns nichts zu tun, was außerhalb unseres Erlebens stattfindet. Davon würden wir ohnehin nicht erwarten, dass es unsere Essenz oder unser Selbst sein könnte. Also, das ist eigentlich immer schon die erste große Herausforderung, die uns begegnet, wenn wir uns mit dem Buddha einlassen, dass diese grundlegende Sicht der Wirklichkeit nicht unbedingt unseren eigenen gewohnten Wahrnehmungen über uns selbst und die Welt entsprechen mag. Weil wir uns da ja schon gerne versuchen, ein bisschen rosigeres Bild zu malen oder eben einfach von Grund auf mit dem Gefühl durch die Welt gehen. Es geht um eine Positionierung meines beständigen Selbstes, was durchaus und berechtigterweise dazu führen kann, dass es eine bestimmte Reaktion gibt, wenn wir die Wirklichkeit dhammagemäß zu sehen beginnen. Hier mit andressierter Positivität und Gelassenheit zu reagieren, ist eigentlich fehl am Platz. Das ist hier durchaus einmal angebracht, erwünscht, zu reagieren auf das, was wir da sehen. Ja, wenn wir merken, wie kategorisch unbeständig unser Erleben immer ist und immer sein muss, dann ist es ein Zeichen von unverfälschter Aufmerksamkeit, dass uns das nahe geht. Dass wir das Gefühl haben, das geht mich etwas an. Ich verstehe, warum das beobachtet werden soll, weil es für mich enorm relevant ist, was ich da zu sehen bekomme. Also da ist es durchaus zu erwarten bei einer gut ausgeführten Übung und auch durchaus Teil des Weges, des Fortschrittes, hier zu reagieren. Weil wir nicht versuchen, irgendwelche spirituellen Klischees zu erfüllen, sondern wirklich ganz authentisch etwas über uns und unsere Situation im Leben lernen wollen. Und eine, oder ja, die mögliche Reaktion, die wir vom Buddha in den Lehrreden an dieser Stelle eben immer wieder gezeigt bekommen, aber natürlich selbst erleben werden müssen, um auch das Potenzial dieser Betrachtung auszuschöpfen, ist die Ernüchterung. Das Nibbida, dass man jetzt wörtlich könnte man es, oder möglichst dem wörtlichen Sinn angelehnt, könnte man es auch übersetzen mit es nicht mehr genießbar finden. Dieses Nibbida von Vindati, etwas im ganz, falls jemand Kinder oder Jugendliche um sich hat, jetzt sagt man, ich fühle es nicht, vielleicht wäre das dann die richtige Ausdrucksweise. Also es gibt mir nichts, ich kann da nichts mehr dran finden. Wenn ich erkenne, dass ich das die ganze Zeit nicht ganz wirklichkeitsgemäß, nicht ganz richtig, nicht ganz genau betrachtet habe, und dann merke ich, ja, es ist gar nicht so, wie es sich bei ungenauer Betrachtung zeigt. Es ist anders. Das ist nicht unbedingt eine schöne Erfahrung. Also es uns der Wirklichkeit zu stellen, oder genauer gesagt, vielleicht nicht unbedingt eine angenehme Erfahrung im Sinne von, dass es in uns eine angenehme Empfindung erzeugt. Eine Enttäuschung zu erleben kann ja einerseits schmerzhaft oder unangenehm sein und andererseits aber trotzdem sehr heilsam, sehr notwendig, wenn wir uns dadurch aus einer Illusion herausbewegen können. So, dann habe ich auch wieder ein paar Texte mitgebracht, gemeinsam lesen können. Zum Beispiel hier aus dem Dhammapada, aus dem Maggavagga. Alle Gebilde sind unbeständig. Wenn man das mit Weisheit sieht, wird man ernüchtert bei Dukkha. Das ist der Weg der Reinheit. Alle Gebilde sind unbeständig, wenn man das mit Weisheit sieht. Hier könnte man einmal die Weisheit betonen, die auch dazu führt, dass wir sehen, dass alle Gebilde unbeständig sind. Sonst erkennen wir das vielleicht aus unserem Leben, dass wir das eine oder andere Gebilde als unbeständig erkennen und dann mit einer ähnlichen Reaktion reagieren, nämlich dass wir von diesem einen Gebilde enttäuscht sind, was aber oft dazu führt, dass wir uns dann umso inniger das nächste Gebilde suchen und uns da wieder dran zu hängen versuchen, bis das dann wieder unbeständig ist und nachgeben muss. Also Weisheit bedeutet, das zu universalisieren, zu verstehen, dass alle Gebilde unbeständig sind und dass es deswegen Sinn macht, uns generell da eine Haltung, eine Strategie anzueignen, die damit gut umgeht, die da eine sinnvolle Lösung findet, die uns vielleicht friedlicher leben, friedlicher sein lässt, als immer nur von einem wegbrechenden, von einer Eisscholle sozusagen zur nächsten immer weiter zu springen und aber nie wirklich zur Ruhe zu kommen. Auf der Suche nach der einen ewig stabilen Eisscholle. Und wenn man mit Weisheit sieht, dass alle Gebilde unbeständig sind, dann wird man ernüchtert bei Dukkha. Auch eine interessante Formulierung. Worauf bezieht sich die Ernüchterung? Bezieht sich auf Dukkha. Und mit Dukkha kann Verschiedenes gemeint sein. Das können wir jetzt hier aus diesem Kontext auch gar nicht weiter herauslesen. Drum auch eine Einladung an uns, an euch alle, das mal für sich selbst zu bedenken. Generell kann ich euch vielleicht mitgeben, das Wort Dukkha bedeutet in der Sprache des Buddha entweder, dass es ein unangenehmes Gefühl ist. Also so, wenn der Tee zu heiß ist oder ein Stein auf die Zehe trifft, dann ist das ein unangenehmes Empfinden. Also unangenehm. Oder wir haben das jetzt hier kennengelernt als Daseinsgrundeigenschaft, als Daseinsmerkmal, das nicht befriedigend sein können, weil unbeständig. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes, weil auch Dinge, die sich angenehm anfühlen, können durch ihre inhärente Unbeständigkeit nicht dauerhaft befriedigen, sind also Dukkha im Sinne von ungenügend für jemand, der dauerhafte Befriedigung sucht. Und dann kann Dukkha auch noch diesen Stress- und Druckzustand beschreiben, den Menschen erleben, die noch nicht gelernt haben, nicht aufzugreifen. Die also aus einer gar nicht von irgendwelcher bewussten Willenssteuerung abhängig, sondern von unbewussten Einflüssen aus dem Inneren her, einfach aus allem, was erlebt wird, automatisch ein Ich bin jemand Gefühl erzeugen müssen. Das ist auch Dukkha und bedeutet so etwas wie einfach den Stress des Aufgreifen müssens. Und interessant, wenn man diese verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten hier einmal durch den Vers hindurch dekliniert. Weil wenn wir sehen, dass alle Gebilde unbeständig sind, dann wird man ernüchtert bei Dukkha. Damit ist es nicht unbedingt gemeint, dass man ernüchtert ist mit den unangenehmen Dingen. Damit sind wir sonst eben gerne ernüchtert. Wenn man sagt, ich habe mir irgendetwas im Restaurant bestellt und das hat so lecker ausgesehen und dann schmeckt es mir aber nicht. Dann bin ich enttäuscht. Ne? Das, wie gesagt, führt dann immer dazu, dass man dann dem Sitznachbarn auf den Teller schielt und nicht, dass man generell weniger Leidenschaft zum Essen hat, weil man es nur auf sein eigenes Gericht bezieht. Und so kann das hier auch nicht heißen, dass man ernüchtert ist beim Unangenehmen, sondern entweder ernüchtert bei allem, was nicht befriedigend ist, was ja zu dem Anicca, zum Unbeständig passen würde, oder dass man ernüchtert ist damit, aus unbeständigen Dingen trotzdem zwanghaft ein Ich-Bin-Gefühl noch erzeugen zu müssen, obwohl das eigentlich keinen Sinn macht. Ne? Und dann kann diese Ernüchterung auch richtungsweisend sein, wenn wir uns vornehmen, diesen Weg weiter auszubauen, weiter zu üben, der uns durch vermehrte Klarheit, vermehrte Weisheit dabei behilflich sein wird, dieses automatisierte Aufgreifen immer mehr in ein nicht mehr aufgreifen müssen, umzuwandeln. Und das wäre ja nichts anderes als der Weg der Reinheit, der Weg zu dieser Reinheit hin, der ja schon eine gewisse, diese Reinheit, von der da gesprochen wird, meine ich jetzt, das ist so eine Reinheit von dieser Verblendung vielleicht, einfach von diesem getrübten Zustand, in dem wir uns unsere eigene Erlebenswirklichkeit nicht sichtbar gemacht haben und auch nicht eingestehen können und eingestehen wollen. Dhammagemäß die Wirklichkeit zu sehen, bedeutet eben auch Integrität den eigenen Erlebenseigenschaften geben. Jetzt ist das natürlich nicht das Ende der ganzen Übung, sondern so etwas wie eine Zwischenetappe. Diese Ernüchterung, diese Enttäuschung als erste Reaktion. Und aus der kann und soll immer mehr Leidenschaftslosigkeit werden. Oder nennt das Viraga, hat auch die Bedeutung, dass etwas, was eingefärbt war, immer weniger gefärbt ist, weil wir ja durch unsere Leidenschaften uns die Dinge einfärben und durch das Eingefärbtsein der Dinge dann wieder mehr Leidenschaft erleben. Das ist ein recht ungünstiger Kreislauf, der aber unterbrochen oder erst abgeschwächt und dann nach und nach zum Stillstand gebracht werden kann, dadurch, dass wir einfach uns bewusst machen, so begehrenswert, unsere Leidenschaft wert, sind Dinge gar nicht, die wir ja nicht wirklich besitzen können. Man ganz viel Geld gespart hat, um sich ein neues Auto zu kaufen vielleicht. Und dann, nachdem man es gekauft hat, kommt man drauf, es wurde gestohlen. Das ist jetzt gar nicht, es gehört jetzt gar nicht uns, sondern es hat von Anfang an gar nicht uns gehört. So wäre diese Enttäuschung. Aber die Leidenschaftslosigkeit könnte ja schon früher ansetzen, wenn wir verstehen, das kann ich gar nicht besitzen. Und dann werde ich da auch nichts hinein investieren. Und dann ist das eine Enttäuschung, die aber gleichzeitig auch befreiend sein kann. Oder eben erleichtern, wie wir in unserer Überschrift gehabt haben. Eine ganz besondere Art der Erleichterung, so eine Dhamma-Erleichterung, wenn wir es schaffen, diesen subtilen Grundschmerz des Illusionären, ich bin jemand, immer mehr verblassen zu lassen. Was dabei praktisch relevant ist, bei diesem Übergang von Ernüchterung zu Leidenschaftslosigkeit, ist immer wieder auch alle Erlebenszustände der Ernüchterung wieder zurückfließen zu lassen, wieder zurück einfließen zu lassen in die Meditationsübung, die uns von Anfang an dorthin geführt hat, nämlich die Betrachtung der Unbeständigkeit. Weil natürlich auch, was immer das für eine emotionale Reaktion in uns auslöst, diese Enttäuschung, dieses nichts Genießbares dran finden, auch das ist ja wieder unbeständiger Erlebensprozess. Und wenn wir da weiter in der Beobachtung bleiben, statt uns da zu irgendeinem Ernüchterungsdrama hinreißen zu lassen, dann bleiben wir auf dem Weg, der dann auch diese Zwischenetappe mit weniger Leidenschaft erleben lässt und dann eben in diese ruhigeren Gewässer des Verblassens der Leidenschaft und sogar eines Erlebens von einer Erleichterung und Freude an genau dieser Wirklichkeitsbeobachtung führt. Auch dazu haben wir ein kleines. Ich merke gerade, dass alle meine vielen schönen Textstellen werde ich gar nicht anbringen. Das wird uns die Zeit davonlaufen. Aber hier mal das Grundprinzip. Hier wird von den fünf Khandhas, den fünf Erlebensbausteinen gesprochen. Und eigentlich dann genau in der gleichen Formulierung von Körperlichkeit als auch von Empfinden, Wahrnehmen, Aktivitätsimpuls und Bewusstsein gesagt, dass sie unbeständig sind. Was unbeständig ist, ist Dukkha. Was Dukkha ist nicht selbsthaft, wie wir eben am Anfang schon analysiert haben. Was nicht selbsthaft ist, sollte mit effizientem Begreifen so gesehen werden, wie es ist. Kein, das ist mein, kein, das bin ich. Kein, das ist mein Selbst. Wenn er das sieht, wird der unterwiesene, edle Schüler ernüchtert bei Körperlichkeit, Empfinden, Wahrnehmen, Aktivitätsimpuls und Bewusstsein. Wenn er ernüchtert ist, verblasst die Leidenschaft. Wenn die Leidenschaft verblasst, ist er befreit. Wenn er befreit ist, weiß er, dass er befreit ist. Er versteht, versiegt, ist Geburt, der heilige Wandel ist erfüllt, getan ist, was zu tun war, nichts anderes gibt es mehr zu erreichen. Und dann hier noch vielleicht als Inspiration, wie der Buddha dann diesen fertigen Weisheitszustand beschreibt, glücklich wahrlich sind die Arahants, Verlangen findet man in ihnen nicht. Die Ich-Bin-Einbildung ist abgeschnitten und das Netz der Verblendung ist zerrissen. Sie haben Stille erreicht, ihr Geist ist ungetrübt, nichts in der Welt beschmiert sie mehr. Sie sind heilig geworden, unbeeinflusst. Also eine schöne Inspiration. Und selbst wenn wir jetzt nicht so weit sind, wie die Arahants hier aus der Sutta und dann noch nicht völlig befreit sind, können wir dennoch immer wieder in der Meditation diese Erleichterung des nicht mehr festhalten Müssens schon erleben, dieses weniger identifiziert sein erleben und es auch kennen und schätzen lernen. Ja, weil das ist jetzt quasi ein neuer Glücksbegriff, den wir uns schaffen. Denn bisher unsere höchste Glücksvorstellung war, was Angenehmes möglichst lang zu erleben. Dann ist jetzt die neue Glücksvorstellung, möglichst wenig identifizieren mit dem, was erlebt wird, egal was da erlebt wird. Weil wir einfach gemerkt haben, wenn da weniger ich ist in dem ganzen Erlebenseintopf, dann ist es einfach bekömmlicher. Es ist ein Thema natürlich immer wieder, dass man vielleicht denkt, ja, das mit der Erleichterung klingt ja ganz nett, das würde ich sofort nehmen, aber das mit der Ernüchterung, das klingt so ein bisschen deprimierend. Kann man nicht gleich sagen, alles ist unbeständig und das ist erleichternd. Und da würde ich ein bisschen zur Vorsicht raten. Also lieber nicht schnell, sondern ehrlich und gründlich eben das volle Wirkungspotenzial der Unbeständigkeit, des Sehens der Unbeständigkeit uns erschließen. Weil auch die Erleichterung, die da am Schluss rauskommt, natürlich wirklichkeitskompatibel und wirklichkeitsresistent sein soll. Wenn das jetzt irgendein so ein Zustand ist, den wir uns so ein bisschen zurecht gedacht haben, dann kann uns dessen Unbeständigkeit auch wieder enttäuschen. Wir merken jetzt, gerade war ich noch so schön entspannt und bin so schön mitgeflossen und im nächsten Moment kam dann was Unangenehmes und dann war alles wieder den Bach runter. Also auch eine Möglichkeit für sich selber einzuschätzen, ob eine Erleichterung in der Meditation aus unserer Wirklichkeitsschau entsprungen ist, ist sie als unbeständig zu beobachten. Und wenn sich dann was wehrt in uns und sagt, nein, nicht wieder unbeständig, dann haben wir das wahrscheinlich uns irgendwie von woanders her geholt, von einer Hoffnung, da jetzt was Beständiges gefunden zu haben. Und wenn es aber eine Erleichterung ist, die wirklichkeitskompatibel ist, ja, und wir sehen, dass auch sie unbeständig ist, ja, dann wird es dann umso besser. Dann ist es ja noch erleichternder, wenn wir aus dieser Erleichterung auch kein Ich bin jetzt jemand mit einem erleichterten Ich machen müssen. Ja, dann können wir die Erleichterung immer wieder auf die Probe stellen und immer wieder auch noch verfeinern und aufs nächste und nächste Level heben. Und es könnte dann zum Beispiel so klingen, wenn wir da fleißig dranbleiben, wie aus dem Arahatavagga, aus dem Dhammapada. Immer wenn es ihnen klar wird, das Kommen und Schwinden der Erlebensbausteine, erlangen sie Freude und Erleichterung, das Ambrosia der Verstehenden. Also es hat eine sehr befreiende Wirkung, wenn man die Wirklichkeit akzeptiert hat, wie sie ist und alles Nicht-Wirkliche festhalten wollen, zu dem eben die ganze Identitätsschöpfung mit dazugehört, wenn man das in Frieden auseinanderfallen hat lassen, dann kann das Sehen vom Kommen und Schwinden der Lebensbausteine tatsächlich auch Freude und Erleichterung bringen. Also das Ambrosia, das ist ein bisschen wieder so ein typischer augenzwinkernder Buddha-Humor, Ambrosia ja bei den Göttern, das Getränk der Unsterblichkeit, dem die Götter wahrscheinlich auch nur eingebildeterweise glauben, dass sie damit unsterblich werden. Und das Elixier derer, die verstehen, die die Unbeständigkeit wirklich begriffen haben, was sie bedeutet, für die ist das dann eben etwas Schönes und Erleichterndes. Aber da sollte man sich eben Zeit lassen und sich da hinarbeiten. Nicht denken, bei mir soll das jetzt. Weil es geht ja letzten Endes um diese, wie haben wir es genannt, den radikalen Frieden des Erlöschens, den wir im Dhamma versuchen zu erreichen und zu erleben, der zum Beispiel so sich auch ausdrücken lassen könnte, wie hier aus dem Sokavagga. Lasst uns richtig wohlig leben. Wir ganz ohne etwas. Freude genährt werden wir sein wie strahlende Götter. Also dieses ganz ohne etwas ist hier nochmal signifikant und eigentlich sehr tiefgründig, weil durch das Sehen der Wirklichkeit werden wir erst wirklich ohne Besitz, können wir leben ohne den Glauben, dass aus sich heraus irgendetwas etwas Haftes besteht, etwas Dinghaftes da draußen oder etwas Selbsthaftes hier in uns drinnen. Wenn wir uns davon gelöst haben, dass es so beständige, erreichbare, festhaltbare Dinge da draußen gibt oder einen Festhalteagenten, ein beständiges Selbst in uns, dann ist das ein sehr freudiger und erlöster Zustand, wenn wir uns von diesem Glauben an diese selbst hineinprojizierte Beständigkeit gelöst haben. Gut, soweit mal in Theorie ein paar Worte. Wir machen jetzt dann 5 Minuten Pause und danach eine geführte Meditation. Und um 16 Uhr dann einen Austausch zu dem jetzt Gehörten und in der Meditation dann auch noch. Bedanke ich mich schon für die Aufmerksamkeit und bis in 5 Minuten. So, dann können wir langsam wieder in Meditationsbereitschaft gehen. Düsseldorf auch alles soweit. Da warten wir noch eine Minute, bis alle sitzen. Vielleicht sage ich schon noch mal kurz trotzdem den Tagesablauf der restlichen Zeit. Ich mache jetzt eine geführte Meditation über die Unbeständigkeit der Lebensbausteine. Und nach der geführten Meditation kurz eine Pause, danach einen Austausch. Und dann von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr eine Stunde der stillen Meditation, die sowohl jetzt in der Halle als auch zu Hause eine halbe Stunde im Gehen, eine halbe Stunde im Sitzen zum Beispiel verbringen könnt. Man kann ja auch zu Hause in der Wohnung ein paar Schritte auf und ab gehen oder kurz rausgehen oder auch eine Stunde sitzen bleiben, was euch da lieber ist. Einfach eine Stunde individuelle Meditation, wo ihr das weiter üben könnt, vielleicht in ein bisschen vereinfachter Form, aber das können wir im Austausch noch besprechen, das ist ja davor noch. Und dann am Schluss Nachdem er von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr so individuell meditiert haben, von 17:30 Uhr bis 18 Uhr noch einmal ein Austausch, wenn etwas noch klärenswert ist. Aber jetzt zuerst eine geführte Meditation. Bringe die Aufmerksamkeit wieder auf den Atem, in den Körper. Bringen uns in diesen Achtsamkeitsmodus, dem einmal nichts wichtiger sein muss als hier und jetzt. Im Atem, im Körper, die Wirklichkeit in der Gegenwart zu erleben. Dann werden wir jetzt mit der Wirklichkeitsbetrachtung beginnen, versuchen dabei so direkt, so unverfälscht wie möglich, ganz offen die Unbeständigkeit unseres eigenen Erlebens zu beobachten, Tatsache, dass dieses Erleben sich an der Zeitachse entlang bewegt, sich dabei immer wieder verändert, immer wieder Neues alt wird, Erlebtes nicht mehr erlebt wird, Zukunft zur Gegenwart, die Gegenwart zur Vergangenheit wird, dieses Unhaltbare, Unaufhaltsame, Anicca eben. Das erste Anschauungsobjekt dieses Anicca zur Unbeständigkeit dient uns Körperlichkeit, die Materialität unseres Erlebens, wenn man so will, das Anklopfen der Elemente an den Elementen unserer Sinnesorgane, das Reiben und Prickeln und Rauschen. Der Körperlichkeit. Diese Körperlichkeit ist eben Anicca, unbeständig. Nächstes beobachten wir gleiche Unbeständigkeit an einer anderen Erlebensfacette, Empfinden der Teil in uns, der sich immer mehr oder weniger deutlich, angenehm, unangenehm oder neutral anfühlt. Die Empfindungen, die wir den Sinneskontakten zuschreiben, sind genauso unbeständig. Nicht festzumachen. Beobachten, empfinden ist unbeständig. Kann es in diesem unbeständigen Empfinden wirkliche Befriedigung geben? Ist das, was unbeständig ist, ist auch nicht befriedigend? Wir beobachten die Unbeständigkeit der Wahrnehmungen. Bezeichnung, die Bedeutung, die der Geist in Sinneskontakten gibt. Wenn wir ein Geräusch hören, ist ein Torrad. Wenn wir Gefühl spüren, das ist die Sitzunterlage. Gedanken denken. Das ist Person XY. Diese Wahrnehmungen sind unbeständig, ziehen unaufhaltsam an uns vorbei. Wenn sie stillstehen, um uns dauerhaft zu befriedigen, nicht Teil eines gleichbleibenden, es selbst bleibenden Selbstes. Phänomene, die kommen und gehen. Beobachten Aktivitätsimpulse des Sankharas, diese Vorschläge der Geist immer wieder macht, was es zu tun gäbe, der Zukunft, hier und jetzt mit dem Erlebten. Ständig werden Vorschläge, Handlungsimpulse in Gedanken an uns herangetragen, irgendwelchen automatisierten, konditionierten Prozessen. Auch hier können wir ganz direkt sehen, unbeständig, nicht dauerhaft befriedigend. Nicht die Eigenschaften eines Selbstes aufweisend. Vielleicht erleben wir auch eine gewisse Ernüchterung. Wenn wir merken, wie blind wir oft diesen Zufallsgedanken gehorchen und hinterherlaufen. Aktivitätsimpulse, unbeständig. Bewusstsein, das Erleben, das an den sechs Sinnen stattfindet, lässt sich als unbeständig beobachten. Zwischen dem Sehen, dem Hören, dem Spüren, dem Denken springt der Aufmerksamkeitsfokus ständig hin und her, auch innerhalb so einer Sinnesepisode. Ist nichts Beständiges, nichts zum wirklich Festhalten. Kein Platz, keine Zeit. Ein wahres Selbst. Wenn wir hier genau genug, unvoreingenommen genug beobachten, mit Weisheit beobachten, können wir des Dukkha überdrüssig werden. An unsere Leidenschaft für alle Erlebensinhalte, die in diesem Bewusstseinsstrom transportiert werden, ganz friedlich verblassen. Vielleicht erleben wir was Friedliches, wenn die Intensität unserer Identifikation nachlässt. Dann machen wir 10 Minuten Pause und dann unseren Austausch. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ja, und wenn ihr jetzt aus der Halle Düsseldorf oder auch von zu Hause aus Fragen oder Anmerkungen habt zum bisher Besprochenen und Meditierten, dann einfach melden. Einfach Mikro an.
Ich habe eine Frage.
Bitte.
Also ich erkenne die Vergänglichkeit von allem und das macht mich sehr traurig und erschüttert mich. Und wo ist da die Erleichterung?
Ja, die kommt noch.
Ach so. Gut.
Na, die kommt, wenn die Unbeständigkeit anfängt, die Vorstellung eines beständigen Selbstes zu unterwandern. Und alles weniger dramatisch, weniger mit Ich-Bedeutsamkeit aufgeladen erlebt wird. Aber es ist auch nicht so einmal ein bisschen schockiert, einmal ein bisschen hoch und dann ist sofort alles super. Also wenn uns das nahe geht, die Unbeständigkeit zu sehen, dann haben wir es auf jeden Fall richtig gemacht. Da nicht davor zurückschrecken, sondern da noch weiter reingehen. Sagen, ja, selbst diese Erschütterung, die das auslöst, ist die denn beständig? Bin denn wirklich ich jetzt erschüttert darüber? Oder gehe ich noch einen Schritt weiter und sage auch, der da jetzt enttäuscht ist, ist Teil der Illusion. Und dann wird es friedlich, wenn wir an der Wurzel des Ganzen loslassen. Und das mag sich in Phasen und in Momenten schon mal zeigen, dann auch wieder nicht. Aber jedes Mal, wenn es sich zeigt und wir uns das merken, dann richtet sich unser Dhammaweg immer verlässlicher auf diese Nordung ein.
Nee, danke, dann muss ich noch ein bisschen arbeiten.
Das müssen alle, ja.
Also jetzt haben wir Ton, ne?
Jetzt haben wir Ton, ja.
Aber jetzt mal nicht nur negativ, was nicht ist. Meine Frage ist manchmal, wer oder was ist das, was beobachtet, erkennt, leidet und vielleicht erleichtert ist?
Ja, das wäre eine ganz gute Frage, wenn es da jemand gäbe, der beobachtet und leidet und erleichtert ist. Da wir jetzt aber gerade davon ausgehen, dass so ein jemand als Instanz hier gar nicht beteiligt ist, lässt sich die Frage auch nicht so leicht beantworten. Auch wenn man aus dem Wer ein Was macht, dann ist man damit ja eigentlich nur von der persönlichen Dinghaftigkeit in die Unpersönliche gewechselt, aber hat nicht die Dinghaftigkeit per se hinterfragt. Ne? Drum, also wenn man es trotzdem unbedingt beantworten möchte, könnte man vielleicht sagen, oder wenn es vielleicht auch mehr eine praktische als eine philosophische Frage ist, könnte man fragen, welcher Anteil dieses Erlebens ist dafür verantwortlich und lässt sich dafür verwenden, das Erleben zu beobachten? Ja? Dann könnte man das ja interessant darauf antworten, indem man sagt, in der Einsichtsmeditation versuchen wir, den Aufmerksamkeitsfokus für unsere Zwecke zu domestizieren. Ich schalte nur kurz euer Mikrofon wieder aus. Könnt ihr es dann wieder einschalten, wenn ihr darauf reagieren wollt, was ich sage. Also der Aufmerksamkeitsfokus, der sich sonst immer dorthin bewegt, wo gerade am meisten los ist, wird von uns dahingehend spezialisiert, dass wir ihn eben zum Beispiel auf die Wahrnehmung der Unbeständigkeit richten, wenn wir Unbeständigkeitsbetrachtung machen. Ja? Wir richten also die Aufmerksamkeit, oder um es unpersönlicher zu formulieren, Aufmerksamkeit wird gerichtet auf das Sehen der Unbeständigkeit. Und statt zu sagen, wer hat dann kein Dukkha mehr, als ob es jemanden gäbe, der Dukkha hätte, könnte man eher sagen, dass das ist ja gerade das Dukkha, dass wir die Vorstellung haben, da ist jemand in dem ganzen Erleben, dem Dukkha widerfährt oder dem Erleichterung widerfährt. Und also das Dukkha ist die, da ist jemand Perspektive und die Erleichterung ist das weniger werden und aufhören der, da ist jemand Perspektive. Hat das ein bisschen weitergeholfen?
Ja, danke.
Ich habe noch eine Frage zur Ernüchterung, und zwar, bitte, ob ich das richtig verstehe. Wenn ich jetzt beispielsweise angefangen habe zu meditieren seit einiger Zeit und mit dem Ziel, mehr in der Mitte zu sein und weltliche Ziele zu verfolgen in der Stelle oder beim Sport, die mich dann aber auch bestätigen, sage ich mal, im Ich, dass ich besonders schnell laufe oder eine bestimmte Stelle einnehme, oder also in der Arbeit. Und wenn ich dann aber erkenne, okay, das ist jetzt eine Ich-Bestätigung und vielleicht ist die Meditation eher davon loszulassen, werde ich ja erstmal vielleicht enttäuscht oder ernüchtert, dass ich vielleicht jetzt auf der Ebene nicht die Erfüllung bekomme, aber vielleicht eher durch das Zerfallenlassen oder Loslassen von diesen Zielen. Ja. Also wäre das auch eine Anwendung, vielleicht eher so auf einer makroskopischen Ebene, oder?
Ja, also wir, dann erschließen wir uns eigentlich das volle Potenzial, das durch Meditation möglich ist, ne? Wenn es wirklich darum geht, uns selbst im Mikroskopischen zu begreifen, dann beginnt das auch makroskopische Auswirkungen zu haben. Dass wir das vielleicht, dass uns das ein bisschen weniger wichtig ist, dass wir dann da der Beste im Sport sind oder die tollste, das tollste Stellenangebot bekommen, weil wir merken, dass das ist zwar ein angenehmer Erlebensinhalt, aber ich habe nichts dazugelernt darüber, wie ich mit Erlebensinhalten per se umgehe, so dass es mir weniger Dukkha bringt. Also lieber der Dritte sein, aber das nicht festhalten, da kein Ich draus machen, als der Erste mit festhalten.
Okay.
Oder?
Vielleicht auch die Ernüchterung, dass man so, dass es so viel Verlangen gibt, so viele Wünsche auch.
Ja, genau. Und auch Ernüchterung damit, dass man das nicht frei entscheiden kann, wie viel Verlangen man hat. Verlangen ist abhängig von Ursachen, aber auf diese Ursachen haben wir keinen unmittelbaren Zugriff. Kann ja was sagen, ah, das klingt ganz nett, was der Buddha da sagt, ab morgen versuche ich das mal und habe einfach kein Verlangen mehr. Und dann wacht man früh morgens auf und zack, kommen die schon wieder alle wie so ein Schwarm lästiger Fliegen über einen her. Und weil Verlangen halt von Nichtwissen abhängt letzten Endes. So sehr wir uns das jetzt oberflächlich einreden, hab doch kein Verlangen, ganz tief in uns sitzt eine Stimme, die glaubt fest daran, dass es für das Selbst ein entsprechendes beständiges irgendetwas gibt, das man sich holen muss und dann wird alles gut sein. Und solange diese Grundprämisse in uns verankert ist, ist das Verlangen eigentlich nur die logische Konsequenz. Das heißt, wir müssen diesen Grundansatz korrigieren, so dass es, dass er der Wirklichkeit entspricht. Und dann ergibt sich das Verlangen von selber. Bisschen Geduld und halt auch kontinuierlicher Praxis ist da eben auch eigentlich wichtiger, als jetzt einmal das Gefühl zu haben, jetzt habe ich eine ganz tolle Einsicht gehabt und von jetzt ab weiß ich es besser. Also viel wichtiger ist es, sich geduldig um und zu entprogrammieren eigentlich. Dann kriegt ihr Wirklichkeit zu sehen. Und das hat einen ernüchternden Teil, wenn man sieht, wie anders man es eigentlich zu sehen gewohnt ist, als es der Wirklichkeit entspricht. Aber auch einen erleichternden Anteil, wenn man merkt, ja, zumindest sehe ich es jetzt mal richtig und kann mich in die zuckerfreie Richtung bewegen.
Mir fehlt gerade so ein anderes Wort noch für radikaler Frieden in meinem Inneren. Also auf das, was gerade gesagt wurde, aber auch das Beispiel, mit dem ich habe jahrelang für ein Auto gespart und habe mir dann ein Auto gekauft und danach kommt, das ist gestohlen. Da einen gewissen inneren Frieden hinzubekommen. Also ich weiß, da gehört Übung zu, aber auch für andere Beispiele ist das, oder für andere Gefühlsausbrüche, sei es Wut, Enttäuschtheit und so weiter, ist das hinzu eine gewisse Gelassenheit für alles an negativeren Gefühlen. Ich meine, also positive Gefühle, Freude, Glück und so weiter, das ist alles so, naja, erlaubt ist jetzt das falsche Wort, aber Wut, Enttäuschtheit, Ernüchterung und so weiter, da muss ich zur Gelassenheit kommen, also ein anderes Wort für innerer Frieden, also das fehlt mir gerade zu verstehen.
Ah ja, Naja, vielleicht liegt es auch an, also ich habe da ein bisschen ein Missverständnis rausgehört. Vielleicht liegt es auch daran, weil die Gelassenheit, wie du es jetzt genannt hast, die ist natürlich universell. Das heißt, wir können da nicht sagen, bei den Zuständen, die ich nicht mag, bin ich gelassen und bei den Zuständen, die ich gut finde, bleibt alles beim Alten. Es geht eigentlich um was Tiefergehendes. Wir alle leben mit einem Gefühl der Ich-Haftigkeit. Ich bin da und alles, was erlebt wird, wird mit diesem Ich in Beziehung gesetzt. Und die Intensität dieser Ich-Haftigkeit kann nachlassen. Und das ist eigentlich der radikale Friede, um den es im Dhamma geht. Nicht, dass wir uns irgendeinen einen neuen Zustand aneignen, sondern dass wir alle Zustände weniger persönlich nehmen. Ja, und natürlich gibt es heilsame und nicht heilsame Zustände, aber sowohl bei den heilsamen als auch bei den nicht heilsamen Zuständen sorgt die Ich-Perspektive dafür, wenn man so will, dass Dukkha erzeugt wird, weil die Ich-Perspektive immer einen Konflikt mit der Wirklichkeit bringt. Auch wenn ich einen heilsamen Zustand von, sagen wir mal, Metta, von liebender Güte erfahre und das aber irgendwie als mit einem Ich zusammenhängend interpretiere, dann habe ich mich schon mit der Wirklichkeit in Konflikt gebracht und versuche vielleicht dieses angenehme Erleben, dieses heilsame Metta-Erleben mir auf meine Ich-Fahne zu schreiben und es in irgendeiner Form zu konservieren und anders zu behandeln, als es in Wirklichkeit ist. Also darum ist die eigentliche Definition für heilsam ja auch genau das, dass es ohne oder immer freier bis hin zu ohne Gier, Hass und Verblendung ist. Gier, Hass und Verblendungen sind Absichten, die wir dem Erleben gegenüber haben. Und da immer freier zu werden von allem, was aus Nichtwissen resultiert, ist dieser Frieden. Ja, dass man merkt, da passiert was Schönes, da passiert was Schlimmes. Und alles appelliert weniger an das Ich in uns. Weil das Ich in uns durchsichtiger wird, unscheinbarer wird. Weniger, also wenn das sonst hinter jedes Erleben so ein Ausrufezeichen gemacht hat, dann werden langsam nur so Punkt, Punkt, Punkt draus. Irgendwann wird alles in Anführungsstriche gesetzt, weil man alles nicht mehr so ganz dem Erleben kommt, das Drama abhanden. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, das so zu formulieren: Es ist eine radikale Lösung für alles Dukkha, das uns im Leben begegnen kann. Man sagt, Nicht-Identifikation ist der Schlüssel zur Dukkha-Freiheit. Wie mal so schön gesagt wurde, es ist eigentlich egal, was man nicht aufgreift.
Dankeschön.
Ich hätte auch kurz eine Frage dazu.
Bitte.
Bei Schmerzen, wenn ich das jetzt übertrage, zum Beispiel in der Sitzposition. Ich sitze 5 Minuten, bin tatsächlich total im Frieden, also habe auch das Gefühl, den Ansatz, dass das Ich dann gar nicht mehr so mitspielt und trotzdem kommt dann körperlicher Schmerz, der mich aus diesem Frieden wieder rausbringt. Das ist dann also schon eine Art Übungssache, das zu üben, sodass es nicht mehr so häufig kommt. Ist das einfach nur eine Art der Frage der Übung, dass es weniger wird mit den Schmerzen, sodass die einen rausbringen aus dem...
Ja, natürlich sind Schmerzen in der Sitzmeditation werden natürlich weniger einfach durch die Übung. Und natürlich wird auch der Umgang damit immer souveräner, würde ich vielleicht mal sagen, wenn man schon weiß, da können Schmerzen kommen und die kommen und gehen auch wieder. Und gerade in der Einsichtsmeditation ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Also wenn du jetzt erzählt hättest, ich habe da in der Meditation, dann bin ich da so in die Gelassenheit und in den Frieden gekommen und dann war die ganze Zeit die Meditation so schön und friedlich, da wäre ich eher ein bisschen skeptisch oder besorgt gewesen als jetzt. Weil vielleicht ist das auch immer wieder ein Herd für Missverständnisse. Wir versuchen jetzt nicht in dieser einen Meditation das schon fix und fertig hinzubekommen. Es ist nicht so ein Sprint, wo man in einer Meditation da an dem Ziel von dem ist, was ich da vorgelesen und erklärt habe, sondern das ist wie so ein Sparbuch, auf das wir da mit jeder Meditation ein bisschen was einzahlen, ja, bis dann eines schönen Tages da eine große Dukkha-Freiheitsauszahlung kommt, wenn das wirklich, wenn es eine Schicht tiefer geht, wenn es tiefer in uns eindringt, wenn es einen Knoten in uns löst und wir dann wirklich etwas ganz Grundlegendes verstehen. Ja, aber jede Meditation ist immer wieder anders. Man wird nie zweimal die gleiche Meditation haben. Und manchmal sind sie angenehm und friedlich. Hoffentlich auch friedlich aus den richtigen Gründen. Und dann ist das ja super. Und dann hat man da wieder seine Inspiration gefunden, um weiter zu praktizieren. Manchmal ist sie auch unangenehm und schwierig und trotzdem machen wir weiter. Und gerade in der Einsichtsmeditation ist das nicht unbedingt ein Verlust, wenn es mal schwierig ist. Weil wir zum Beispiel ja, wenn wir so wie heute die Khandhas, die Erlebensbausteine und davon jetzt zum Beispiel das Empfinden oder die Wahrnehmung betrachten, dann ist es eigentlich relativ egal, ob das, was wir erleben, jetzt angenehm oder unangenehm ist, solange wir die Unbeständigkeit dabei beobachten. Ja, und da denken wir uns gerne, Ja, ich würde aber lieber die Unbeständigkeit von angenehmen Dingen beobachten. Das ist leichter, aber nicht unbedingt. Ja? Also das Angenehme hat zwar ganz andere Herausforderungen als das Unangenehme, aber ist auf seine Art genauso schwer als unbeständig zu beobachten, weil wir uns da vielleicht denken, na ja, das ist so schlimm, kann das hier doch hier nicht sein. Und jetzt ist es ja gerade angenehm, jetzt muss ich da nicht noch irgendwas zusätzlich beobachten, jetzt lasse ich es einfach mal laufen. Und wenn es dann unangenehm wird, dann denken wir uns wieder, ja, jetzt sollte man alles loslassen und wie geht das jetzt? Und dann wollen wir nicht, können wir gar nicht schnell genug alles loslassen. Dann wird es wieder angenehmer, dann denken wir uns, puh, loslassen, das mache ich dann wieder, wenn es unangenehm wird. Ne? Und so ist es eben nicht gemeint. Ne? Das Loslassen ist universell und es ist auch viel friedlicher, etwas Angenehmes losgelassen zu erleben als festgehalten. Also man, alles, was wir verlieren durch die Dhamma-Praxis, ist das Dukkha des Festhalten Müssens. Die Identifikation zu verlieren, ist kein Verlust, sondern ein Gewinn.
Danke dir.
Also ich habe also schon eigentlich länger Gedanken zu dem Thema, also es wurde eben schon angesprochen, dass quasi die makroskopischen, also die makroskopischen Auswirkungen der mikroskopischen Untersuchung oder der Bemühungen. Ich meine, wir leben ja nicht im Kloster und wir leben ja quasi in der weltlichen Welt und quasi das nicht verfolgen, also ich meine, es ist teilweise eine Erfahrung, aber auch teilweise auch eine Sorge, dass das Nichtverfolgen von, naja, Zielen, weil man sagt, ach, na gut, ich bin da jetzt ganz entspannt mit, ich brauche das nicht, auch dazu führen kann, dass man sich in Lebenssituationen dann wiederfindet, die einfach Mist sind. Das sage ich jetzt mal
Ja.
so. Dass man sich in Lebenssituationen, die auch einen auch unglücklich machen, klar, man kann natürlich an Arbeit, aber es muss ja gar nicht erst da, also es ist doch auch gut, wenn man sich in einer guten Konstellation des Lebens befindet. Muss ja jetzt
Ja.
keine Last sein oder sowas, aber in einer Situation, die einen jetzt nicht noch zusätzlich belastet. Und da
Ja.
muss man ja auch arbeiten. Ne? Also das ist ja schon auch, wo man seine Bemühungen hinsetzen muss und dann auch bestimmte Ziele eben verfolgen muss. Also auch darauf sagen muss, ich möchte das haben und ich möchte, also ja.
Ja, total verständlich. Also das, du wirst vielleicht überrascht sein, ich sage auch, wenn man in einem Kloster oder in einer Einsiedelei lebt, dann hat man auch Ziele und Aufgaben, die man verfolgt. Vielleicht kann man es so am besten verstehen, wenn man nicht das Ziel der Dukkha-Freiheit hat, dann hat man 1000 Ziele, die sich immer zufällig gerade aus dem ergeben, was unser Lebenskontext so anspült. Ja, und dann ist es, heute ist es die neue Wohnung und morgen ist es der neue Job und übermorgen ist es das und dann ist es wieder das. Wenn wir aber im Dhamma üben, dann haben wir unser Hauptziel festgelegt, als mein Leben soll dem Erreichen der Dukkha-Freiheit dienen. Und je nachdem, in welcher Situation wir uns dann befinden, in welcher Lebenssituation, gibt es dennoch im Alltag gewisse Alltagsziele, die es genauso zu verfolgen gilt. Ja? Also für dich und mich und den Buddha gab es auch Weltziele im Großen und Kleinen, denen man tagtäglich nachkommen muss. Aber auch denen wird ganz viel Dramatik und Druck genommen, wenn man sie eben als Unterziele schon richtig eingeordnet hat. Kann man sagen, ja, ich brauche dieses und jenes Einkommen oder ich muss da ein bisschen vorausplanen. Und das macht man alles so gelassen wie möglich, aber im Idealfall eben unter der Schirmherrschaft der Dhamma-Praxis, in der wir uns immer wieder erinnern können daran, worum es eigentlich geht. Ja, und dann können wir für uns die passende Dosis finden, mit der wir auch unsere Lebensgestaltung von diesem höchsten Ziel beeinflussen lassen. Manche Menschen werden dann tatsächlich ordinierte oder manche führen ein ganz einfaches Leben zu Hause und ganz sparsam, damit sie möglichst viel meditieren und möglichst wenig arbeiten können. Für manche ist das so 50-50 und jeder macht das so halt nach dem eigenen Bedarf. Oder vielleicht ist es auch einfach ein bisschen eine Entwicklungssache. Und manchmal auch phasenweise, dass man Phasen hat, wo man ganz viel praktizieren möchte, dann treten andere Dinge mehr in den Hintergrund. Dann merkt man vielleicht auch, je mehr die weltlichen Dinge in den Hintergrund treten, desto mehr treten sie dann noch in den Hintergrund oder nehmen gleich noch andere Dinge mit. Oder man kommt automatisch dann weniger in Berührung mit anderen möglichen weltlichen Zielen. Na, und manchmal kommen sie vielleicht wieder ein bisschen in den Vordergrund und so mag das ja hin und her schwanken, solange wir unser Primärziel vor Augen halten, sind das ja alles natürliche Wachstumsprozesse. Aber generell ist, also ich kann das Bedenken verstehen und wenn man mir das zugesteht, dass man als Einsiedlermönch jetzt zum Beispiel auch das eine oder andere weltliche Ding machen und organisieren muss, dass man nicht gleich sagen kann, ja, der hat ja leicht reden, würde ich persönlich jetzt trotzdem mal sagen, man traut sich vielleicht trotzdem oft eher zu wenig, die radikale Nicht-Identifikationslösung mit in den Alltag hineinzunehmen, als dass es umgekehrt ein Problem ist, dass man schon so abgelöst ist, dass einem die Welt irgendwie entgeht und dass man dann zu wenig organisiert hat. Ja, also, man kann das ja auch mehr wirklich nur so als spontane Maßnahme mal ausprobieren. Hat irgendeinen Konflikt oder irgendeinen Streit oder irgendeine Stresssituation und vielleicht gerade jetzt einmal das Dhamma zu Wort kommen lassen und sagen, ja, aber all das ist ja unbeständig und nicht selbsthaft. Und am nächsten Tag ist der Geist sowieso wieder anders. Also nur wenn man einmal wirklich in die Tiefe loslässt, heißt das ja noch nicht, dass man dann am nächsten Tag nicht wieder genauso auf der Matte steht wie vorher. Also vielleicht mal ruhig trauen, das Dhamma mit in den Ring der Alltagsbewältigung zu nehmen.
Ja, ich meinte vor allem auch gerade bei den großen Lebensparametern, also bei den großen Einstellungen halt. Also weniger jetzt im Kleinen, denke ich auch, dass es sehr hilfreich ist, aber im Großen, dass man irgendwie seine Settings quasi, wo lebt man, mit wem lebt man, mit, also und so weiter.
Ja, ich meine, also auch da, es ist ja immer so, dass Entscheidungen sind immer Abwägungssache. Und normalerweise wägt man halt ab, soll ich jetzt dorthin ziehen oder diese Partnerschaft haben oder nicht? Und überlegt dann, wo ist für mich mehr Wohlergehen möglich im Normalfall? Ja, das ist das Entscheidungskriterium. Und das können wir sozusagen ja beibehalten, aber mit Dhamma fusionieren. Dass wir sagen, wo ist mehr Dhamma-Friede möglich, in welchem Szenario? Ja, da würde dann dazugehören, an welchem Lebensort kann ich vielleicht besser oder mehr oder entspannter praktizieren, mit welcher Lebenssituation bin ich besser unterwegs, wenn ich diese Dhamma-Priorität verfolgen möchte. Und andererseits, wenn ich das eine letzte noch sagen darf, andererseits ist meine Erfahrung, dass auch so weltlichen Entscheidungen oft der Druck genommen werden kann durch Dhamma, weil die möglichen Best-Case- und Worst-Case-Szenarien eben auch an Dramatik verlieren. Sagen, ja, normalerweise ist das so ein Stress, sich zu entscheiden, weil dann denkt man sich, ja, wenn ich mich richtig entscheide, dann könnte alles super sein. Und wenn ich mich falsch entscheide, dann könnte alles verloren sein. Und im Dhamma ist eben weder das eine noch das andere überhaupt erst eine Möglichkeit. Ja, und selbst wenn ich mich so entscheide, dass dann irgendwas Unangenehmes passiert, dann habe ich ja trotzdem meine Dhamma-Zuflucht und meine Achtsamkeit und kann damit umgehen, sodass die Zukunft generell so ein bisschen sowohl ihre bedrohliche als auch ihre verlockende Seite verliert. weil ich ja eigentlich schon weiß, im Prinzip schon weiß, was in der Zukunft auf mich zukommt, nämlich unbeständige Lebensbausteine. Gut, bevor wir uns ganz verplaudern, wir haben auch noch einen zweiten Austausch. Also falls jemand jetzt nicht drangekommen ist, dann gerne merken bis nachher. Weil wir wollen ja jetzt noch ordentlich meditieren. Und dazu jetzt eben, wie gesagt, zweimal eine halbe Stunde im Gehen oder Sitzen, wie euch das passt. Wenn ihr euch jetzt nicht erinnern könnt oder nicht so vertraut seid mit den fünf Lebensbausteinen als Anicca-Objekte, könnt ihr gerne auch einfach nur so generell Anicca an allem Sinneserleben beobachten. Dafür gibt es auch einen ganz einfachen Trick, und zwar das Anicca oder Unbeständigkeit beobachten Meditationssätzchen. Das könnt ihr euch vorsagen, Unbeständigkeit beobachten. Und das ist dann ja ein Denkprozess. Und an diesem Denkprozess könnt ihr auch gleich die Unbeständigkeit beobachten. Dann ist das quasi ein ipso flexibler, ein sich auf sich selbst wieder anwendender Meditationssatz, mit dem er wieder reinkommt, so in die Betrachtung. Und wenn man da gut drin ist, kann man den Satz auch wieder weglassen und an den Geräuschen und Gefühlen und an allem Anicca beobachten, bis man wieder ganz weggedriftet ist, und dann kann man wieder den Satz verwenden. Und so kann man recht einfach die Anicca-Daten einfach mal sammeln eine Weile. Gut, dann, wie das in eurem Setting auch möglich ist, im Gehen und Sitzen. Und wir sehen uns dann um 17:30 Uhr nochmal zu einem Austausch. Dann gutes Praktizieren wünsche ich euch. Bis dann. So, da sind wir noch einmal. Ich hoffe, ihr habt gut meditieren können. Wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt mit den anderen teilen, was ihr erlebt habt, oder nochmal nachfragen zur Ernüchterung und Erleichterung beim Sehen der Wirklichkeit. Ja. Bitte.
Du hattest gerade gesagt, dass ja, um mehr Frieden zu bekommen, so ein bisschen das Ich, sich vom Ich zu lösen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das Ich aufzulösen, vielleicht.
Ja, ein Bekannter sagte letzte Mal zu mir, die Würde des Menschen beginnt beim Ich. Und irgendwie kriege ich das gar nicht so vom Verständnis her aus dem Kopf, also weil ich den jetzt schon sehr hart fand, diesen Satz. Also
Welchen Satz, dass die Würde des Menschen mit dem Ich beginnt?
ja. Oder im Gegenzug zu sich vom Ich zu lösen. Also das passt ja auch nicht zusammen, oder?
Ja, gut, man weiß natürlich nicht, wie die Person das genau, also ich weiß es zumindest nicht, wie das genau gemeint war. Es wird ja oft in, sagen wir mal, nicht in nicht-buddhistischen Kontexten das Wort vielleicht anders gemeint, anders verwendet. Darum möchte ich da jetzt nicht irgendwie zu sehr miteinander vergleichen. Vielleicht war eher gemeint, ja, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht so gemeint, dass die Würde des Menschen mit der Ich-Illusion beginnt, von der wir hier sprechen. Weil da ist es ja eigentlich gewisserweise eher umgedreht, ne? Dass Würde, oder jetzt absichtlich ein bisschen provokativ formuliert, die Würde der Selbstbestimmung beginnt damit, dass wir das Selbst als Illusion erkennen.
Schön gesagt, ja, danke.
Ja, weil das Selbst ist eben nicht selbstbestimmt entstanden, sondern wird uns aufgedrängt von den Nichtwissensgewohnheiten aus unserer Vergangenheit, können uns nicht bewusst dafür entscheiden, nicht an ein Selbst zu glauben oder ohne das Ich-Gefühl weiterzuleben. Also normalerweise, je stärker das Ich, je stärker an die Echtigkeit des Ichs geglaubt wird, desto eher kann das schon uns auch die Gelassenheit oder auch eben die Würde nehmen. Wenn man Würde versteht mit einem sich selbst und anderen gegenüber würdevollen Verhalten. Ja, Herr Kemer hat mal schon gesagt, wenn man ein starkes Ich hat, dann ist man wie jemand mit großer Leibesfülle, der sich dann möglicherweise überall anstößt und wehtut, durch die engen Türen nicht durchpasst und so vielleicht. Ne? Das ist nichts mit Würde zu tun, sondern eher mit der erhöhten Verletzungsgefahr, die so ein intensiv geglaubtes Ich mit sich bringt.
Ich hätte noch eine Frage.
Bitte, Gunnar.
Ist das Ich-Konstrukt nicht hilfreich, wenn ich weiß, dass es nur ein Konstrukt ist? Und ist es eigentlich auch Dharma-gemäß? Weil ich weiß das ja, dass es nur ein Konstrukt ist.
Ja, ist immerhin schon besser, als es nicht zu wissen. Aber es lässt sich auch auflösen. Aber vielleicht, du nimmst vielleicht Bezug wieder auf den Begriff von Ich-Konstrukt aus irgendeinem anderen, vielleicht psychologischen Kontext. Und das muss man vielleicht aufpassen, wenn man das zu sehr für dasselbe hält, was in anderen Kontexten damit gemeint ist.
Ich meine damit, dass man ja eine Rolle einnimmt im alltäglichen Leben, so wie du auch jetzt als buddhistischer Mönch eine Rolle hast, die verknüpft ist mit Erwartungen der Zuhörer, dass du das Dharma
alles weißt. Das hat mit dem, was wir mit dem Ich-Gefühl meinen, ja gar nichts zu tun. Der Buddha hat ja auch die Rolle eines Belehrenden eingenommen, ohne dass er dafür den Glauben braucht, dass diese Rolle sein Ich ausmacht. Also ja, du verwechselst jetzt vielleicht das eine Rolle übernehmen und das Ich, das ist nicht das Gleiche.
Okay.
Kommt auf die Absicht an, mit der man diese Rolle annimmt. Oder eben, ob ein Glaube dahinter steckt, dass diese Rolle mein Selbst darstellt oder eben nicht.
Also ich weiß, dass das Selbst sozusagen nichts Beständiges ist und dass es eben die fünf Kannas sind, die kommen und gehen. Und dennoch entscheidet mein Ich ja zum Beispiel, ich setze mich jetzt hin zu meditieren, weil das ja dem Ziel, Dukkha-Freiheit näher zu kommen, hilfreich ist.
Ja, noch ist das so. Noch ist das so, aber das kann sich auch noch ändern.
Aber wenn ich das nicht mache, dann erreiche ich das Ziel ja nicht.
Das stimmt. Aber um das zu machen, brauchst du nicht die Illusion eines Ichs, um diese Entscheidung zu treffen. Wieder hast du zwei Dinge miteinander verglichen, verstehst du, was ich meine? Entscheidung treffen ist nicht eine Funktion des Ichs. Drum ist das nicht adäquat zu sagen, wenn du das Ich aufgelöst hast, wirst du dich nicht mehr entscheiden für etwas.
Okay.
Aber aus der Perspektive des erlebten Iches erscheint uns alles, was wir in Verbindung mit dem Ich erleben, als ohne Ich gar nicht möglich. Das ist aber nicht der Fall. Mhm. Weil das so dicht verwoben ist mit unserem Erleben, haben wir eben das Gefühl, dass es gibt nur die ichhafte Version dessen. Aber wenn du das jetzt in der Übung mit den Khandas, mit den Erlebensbausteinen ja auch schon gesehen hast, etwas, was sonst ganz eindeutig als mein Ich deklariert war, kann ich bei einer Beobachtung nochmal differenzieren als ja, wenn Aufgreifen, wenn Identifikation stattfindet, dann erlebe ich mich als die fünf Khandhas. Und wenn die Klarheit und die Weisheit steigt, dann werden diese fünf Khandhas als auch in einer ich-losen Version möglich gemacht. Und so ist das mit Entscheidungen, mit Absichten.
Okay.
Okay.
Also ich brauche kein Ich, um mich zu entscheiden. Kein Ich-Konstrukt sozusagen.
Brauchst du nicht, nein.
Okay.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage, wenn ich darf.
Bitte.
Wenn ich, also ich entscheide, ich gehe in die Natur und dann genieße ich in Achtsamkeit quasi, was auf mich zukommt, ohne jetzt so groß zu werten. Und dann entsteht Freude. Also ich freue mich an der Natur, auch an den Sinneseindrücken. Ist das jetzt dem Weg abträglich oder kann man auch sagen, dass das förderlich ist, weil es halt Zucker quasi Glücksgefühle produziert und Achtsamkeit trainiert, indem ich halt durch die Natur streife und achtsam beobachte, Käfer, Blüten, das genieße, erlebe.
Muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Ich würde schon sagen, dass es möglich ist, dass das auf dem Dhammaweg insgesamt förderlich ist. Ich würde es aber versuchen, nicht mit Achtsamkeit zu vermengen, diesen Begriff, ja, weil Achtsamkeit ist im Theravada-Buddhismus schon eindeutig definiert als die vier Achtsamkeitsgrundlagen, also konkrete Übungen mit Körper, Empfindungen, Geisteszuständen und Wirklichkeitsaspekten. Und da würde das, was jetzt eben landläufig so im modernen Kontext Achtsamkeit genannt wird, nicht unbedingt reinfallen, dass man einfach schöne Dinge erlebt. Ja. Es mag aber trotzdem eine gewisse, vielleicht eher so eine Art Sammlungsübung sein, sich auf das zu konzentrieren, was im Hier und Jetzt stattfindet. Ja. Und die angenehmen, also natürlich sind auch Sinneseindrücke aus der Natur im Bereich der Sinnlichkeit, das, was wir an angenehmem über Auge, Ohr, Nase, Zunge und Körper erleben, da natürlich auch zuzuordnen. Aber es hat eine, wenn man so will, generell friedlichere Art als die sonstigen aufregenden Sinnesgenüsse, die wir sonst so konsumieren. Ja? Weil einfach, wenn man in der Natur ist, sind die Eindrücke, die auf einen kommen, nicht so, dass es starke Gier auslöst oder das Schwinden dessen starke Ablehnung auslöst. Ne? Eher vielleicht so, dass man manchmal merkt, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo sitzt und da ist ein schöner Sonnenuntergang, dann klingt das klischeehaft mal nach einer wunderbaren Erfahrung. Aber wenn man dann in echt da sitzt, dann schaut man auf den Sonnenuntergang und schaut man und dann hat man jetzt schon eine Minute lang da drauf geschaut und dann beginnt der Geist schon vielleicht ein bisschen zappelig zu werden, zu sagen, so und jetzt, was gibt es da jetzt sonst noch so? Und also wäre dann sogar möglich, da mit Achtsamkeit zu beobachten, wie der Geist trotzdem sprunghaft immer zum Nächsten und zum Nächsten weiter möchte. Ja? Aber wenn man da eine Friedlichkeit erlebt, dann eben zum einen, weil das schon eine gute, die ruhigere Version der sinnlichen Erfahrung ist und weil man möglicherweise es auch schafft, mit dem Geist mehr in der Gegenwart zu bleiben. Dieses in der Gegenwart bleiben ist eine sinnvolle Übung, die jetzt eher den Samatha-Bereich zuzuordnen ist, die aber durchaus sinnvoll ist und dann auch zur Freude führen kann. Und am besten, man macht dann gleich noch was mit dieser Freude, dass man sie zur Ruhe werden lässt, zu einer gleichmütigen Gelassenheit, mit der man dann gut die Unbeständigkeit beobachten kann.
Danke.
Ich wollte noch mal wegen dem Ich was fragen.
Ja, bitte, du bist nur ziemlich leise.
Ja, merke ich.
Ja, das ist besser.
Ich wollte auch mal zu dem Ich was fragen. Wenn ich dachte eigentlich, ich hätte mich entschieden, heute an dem Tag teilzunehmen, aber das war ich gar nicht. Aber wer hat das dann entschieden? Oder, ja, das verwirrt mich etwas.
Ja, zu Recht verwirrt dich das. Vielleicht ist es grundsätzlich hilfreich, da ein bisschen was dazu zu sagen. Es macht es vielleicht einfacher, wenn wir sprachlich unterscheiden lernen zwischen einem Selbst und einem Ich. Das Selbst im Pali Atta ist das, was es überhaupt auf keinen Fall gibt. Drum sind alle Gebilde Anatta. Sie sind Anicca, Dukkha und Anatta. Ja? Jetzt ist es natürlich so, dass alle Wesen, die noch nicht so weit sind wie der Buddha und noch nicht erwacht sind, dennoch mit so etwas wie einem Ich-Gefühl durch die Gegend laufen. Also das Gefühl haben, ich bin ich. Und dieses Ich bin ich wird manchmal zu einem Ich bin XY, ich bin dieses und jenes, aber immer steht davor dieses Subjekt. Ne? Jetzt, wie vorher auch schon gefragt wurde, im Normalfall erleben wir das dann so, ich möchte an dem Meditationskurs teilnehmen und das erleben wir dann also wie so eine zusammengeschweißte Einheit. Und als Nukleus der ganzen Erfahrung steht dieses Ich-Gefühl. Durch geduldiges Beobachten der Erfahrung, auch wenn sie noch von einem Ich-Gefühl begleitet ist, geht ja gar nicht anders, ja, aber wenn man dennoch geduldig das eigene Erleben beobachtet, es eben auch geschickterweise, so wie wir das heute in der gemeinsamen Meditation gemacht haben, geschickterweise aufteilt in mundgerechtere Häppchen, sagt, jetzt schaue ich mir mal die Körperlichkeit an und dann das Empfinden und dann das Wahrnehmen und dann da an jedem Einzelnen immer wieder sehe, das ist nicht beständig, das ist nicht selbsthaft, also ich verstehe, dass dieses Selbst wirklich einfach ganz und gar nicht anwesend ist, also dass zum Beispiel in der Körperlichkeit nichts es selbst bleibt, während es abläuft, dann beginnt das nach und nach auf die Intensität dieses Ich-Gefühls als vermeintlicher Nukleus meines Erlebens abzufärben. Sprich, das beginnt weniger intensiv zu werden. Dass das jetzt für dich sich noch ganz echt und ganz intensiv anfühlt, ist das überhaupt kein Widerspruch zum Dhamma, sondern genau eine Bestätigung, dass das die Position ist, von der aus wir alle Dhamma praktizieren sollen. Ja? Aber mit etwas Geduld, mit so einer Art Willigkeit, ganz, also so radikal wie nur irgendwie möglich umzudenken, lässt sich dieses Ich-Gefühl als etwas Konstruiertes entlarven. Dass wir merken, das Ich-Gefühl ist nicht das, was ganz von selber auf jeden Fall immer da ist, sondern das ist etwas, was erst gebastelt werden muss. Und etwas, das auch weniger gebastelt werden kann. Etwas, das verblassen kann.
Ist das selbst vergleichbar mit dem sogenannten Beobachter?
Nein, nein. Also ja, also in gewisser Hinsicht schon, weil eben, wenn man von dem Beobachter spricht, dann ist das nur so quasi ein Stellvertreterbegriff für dieses mysteriöse Selbst, an das wir glauben und das aber nirgends zu finden ist. Und so ist auch der Beobachter ein Konzept, an das wir glauben, der aber nicht zu finden ist. Es gibt keinen und es braucht keinen Beobachter. Also beobachten ist eine Funktion des Erlebens, die ganze Zeit stattfindet. Entweder auf die Blumen und Bäume da draußen richten oder auf ein Beobachten der Eigenschaften unseres inneren Erlebnisprozesses.
Gut, danke.
Aber also das ist der große Knackpunkt, da darf man sich ruhig ein bisschen Zeit lassen und lieber wirklich selber ordentlich verstehen und immer wieder hinterfragen und beleuchten, als sich da zu schnell der Buddha-Meinung anschließen und es dann vielleicht nicht wirklich in der Tiefe selber zu begreifen. Das Ich ist im Prinzip die Wahrnehmung, die unser Erleben von sich selbst hat. Also geht es auch ganz viel darum, die Arbeitsweise von Wahrnehmung zu verstehen, wenn wir uns diesem Ich irgendwie annähern wollen. Die Kontinuität des Ichs ist Resultat der kontinuierlichen Wiederholung dieser Wahrnehmung Ich.
Ja, hallo, ich wollte mal das auf einen kurzen Punkt bringen. So, woran halte ich mich fest? Ich halte mich ja auch an einem Konstrukt Ich fest. Und ich brauche, glaube ich, keine Sorge haben, dass ich, wenn ich das abgebaut habe, dann zum Blumenkohl werde, um es mal ein bisschen sportlich auszudrücken. Also dieses Festhalten an dem Konstrukt Ich, das merke ich ja bei mir selber. Ich bleibe bei mir selber. Weil du das gerade sagtest, dass das eben ein sehr langer Prozess ist.
Ja, du bleibst bei dir selber.
Also jetzt, ja, jetzt bleibe ich also bei mir selber in meiner Empfindung, dass ich da das Konstrukt Ich, dass ich mich daran festhalte. So als Sicherheit oder als irgendwas. Ja, ist ja, also ich lese es, ich höre es, es ist eine Illusion. Ich glaube sogar, es ist eine Illusion, aber das Umsetzen fällt schwer. Fällt mir.
Ja, das ist echt. Wenn ich was dazu sagen darf, ich glaube, das ist alles viel weniger persönlich, als wir glauben. Man hält daran fest, weil man noch nicht genug sich durch Einsicht vom Gegenteil überzeugt hat. Also das bisherige System wird so lange weitergeführt, bis wirklich die nötige Informationsmasse zu einem Umbruch geführt hat. Also wir müssen da gar nicht erst denken, ich habe da irgendwelche glühenden Entscheidungskämpfe vor mir oder sonst was, alles wesentlich unspektakulärer. Wir müssen einfach die Daten sammeln und auswerten und dann passiert das alles von selber. Einfach kontinuierlich, schön brav sozusagen, die Einsichtsübung zu machen, ist das Beste, was man machen kann. Und jede philosophische Beschäftigung mit dem Thema kann vielleicht als Inspiration den Prozess begleiten, ist aber nicht wirklich das, was den Umschwung bringt. Ja? Weil ja gerade kein Selbst an der ganzen Geschichte beteiligt ist, ist es auch nicht eine Entscheidung einer obersten Selbstinstanz, die Illusion abzuschaffen.
Ja. Das war sehr hilfreich, jetzt. Danke.
So wie wir auch, wie man in der Sutta-Sprache auch sagen würde, die Asavas, die Einflüsse müssen zum Schwinden gebracht worden sein. Die Einflüsse, das sind, was immer wieder den Geist in den Nichtwissensmodus hineindrückt, einfach aus purer Gewohnheit, Ursache, Wirkung, Einflussnahme. Und Erst wenn die Weisheit da mehr zu sagen hat als die Einflüsse aus der Vergangenheit, und dann dreht sich das um.
Ja, danke.
Also, Bante, mir hat heute der Satz wahnsinnig gut gefallen. Es war wieder mal so, in der Kürze liegt die Würze dieses, egal was wir nicht aufgreifen, dass man sich gar nicht so sehr immer so viel Sorgen machen muss, ob man das jetzt richtig gesehen hat oder das, weil es sind alles, wie du auch gerade gesagt hast, Angewohnheiten und alles, was man sich mal angewöhnt hat, das kann man sich auf Dauer mit Geduld auch wieder abgewöhnen. Also das ist einfach so, dass man sich mit dem Wissen, dass das Gewohnheiten sind, die man sich abgewöhnen kann, dass man sich das einfach auch so immer vorhält. Alles das, was einfach nicht ist, das ist es nicht. Das ist kernlos, das ist hohl. Und das ist, wenn man das nur ab und zu mal so richtig sich traut und da mal richtig radikal ist, dann spürt man, also das würde ich zum Gunnar sagen, das ist dermaßen erleichternd. Ich meine, das ist klar, dass man danach wieder zurückfällt, weil eine schlechte Gewohnheit über die unzähligen Leben, die man schon gelebt hat, die ist nicht einfach so wieder weg. Aber die Tatsache, dass man sich das so merkt halt, wie du gesagt, egal was man nicht aufgreift, das finde ich so, das stecke ich mir in die Tasche und das bleibt da drin, jedes Mal, wenn ich es brauche. Das sind einfach so Hilfsmittel, weil bis wir noch nicht so weit sind, braucht man einfach nur das Wissen, dass es Gewohnheiten sind, die leer sind und die man sich auch abgewöhnen kann. Also da fand ich wieder
Das ist
diesen
Aro.
Satz, ich weiß nicht, wo du ihn her hast, aber sowas von genial, dass das, ja, dass man sich nicht
Ja,
so Sorgen machen
wenn ich kurz
braucht.
auch, wenn ich dich kurz unterbreche, das ist auch Teil der Erleichterung, dass es weniger wichtig wird, was wir erleben, weil wir uns erarbeitet haben, wie wir es erleben. Nämlich ohne Aufgreifmodus oder mit vermindertem Identifikationsmodus, der bei kontinuierlicher Praxis immer weniger wird. Und das ist eigentlich oder müssen wir sagen, ein Teilaspekt dieser Gesamterleichterung und Befreiung ist, dass es einem immer mehr egal sein kann, was man erlebt, weil man es ohnehin nicht aufgreift, falls das Sinn. Während sonst ja viel von unserem Stress davon kommt, dass wir genau das erleben wollen, was wir glauben, was am besten zu erleben ist. Und das ist eine kleine Erleichterung, die auch in jeder Vipassana-Meditation sich zeigen kann. Gerade wenn man es gewohnt ist, eher so Ruhe-Meditation zu machen, die doch dann oft recht resultatorientiert ist. Na, jetzt, wie tief bist du gekommen und wie lang warst du in dem Jhana und so. Was ja auch gut und wichtig sein kann in gewissen Praxiskontexten. Aber eine Erleichterung der Vipassana-Meditation ist, also sagt, jetzt schalte ich auf Beobachtung und muss mich nicht mehr um kümmern, was erlebt wird. Und das bleibt dann sozusagen übrig in diesem nicht aufgreifenden, entichten Zustand. Das, ja, woraus jetzt kein Ich gemacht wird, ist dann eigentlich relativ egal. Hauptsache, es wird kein Ich draus gemacht. Gut, dann wird das wohl das Schlusswort gewesen sein müssen. Denn die Zeit ist wie alle Gebilde abgelaufen. Mir bleibt noch, mich herzlich zu bedanken bei Buddha e.V. Düsseldorf für die Einladung, für diesen schönen Nachmittag, und danke an alle, die auch über Zoom teilgenommen haben. Und ich wünsche euch eine immer gelingendere Praxis auf dem Weg zum radikalen Frieden der Ichlosigkeit und ein geschicktes Ausbalancieren der ernüchternden und erleichternden Kräfte auf dem Weg.
Danke, Bante.
Doch.
Doch, ich höre dich und sehe dich. Alles gut.
Danke, danke für die Belehrungen, für das langsame Erblühen im Dhammafrieden.
Tschüss.
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 Tschüss.